Und ich gebe gleich weiter an meine Kollegin Kate Malaike mit dem internationalen Überblick.
Danke, ja, und lass mir netterweise den Präsenter hier, weil den brauchen wir jetzt nämlich. Ja, die internationale Perspektive ist, glaube ich, für uns heute auch nochmal ganz besonders interessant. Viele von Ihnen haben mir auch so zwischendurch schon signalisiert, dass sie ganz interessiert sind zu hören, wie denn andere Länder, unsere Nachbarn, zum Beispiel mit dem Thema digitale Schule umgehen, was die Lehrer da umtreibt, wie werden Lehrer da ausgebildet, was sind Lehrpläne, wie weit sind die schon und haben die vielleicht ähnliche Probleme, wie wir das hier haben. Ja und nein, kann ich jetzt schon mal direkt sagen, aber ich glaube, das können unsere Gäste heute sehr viel besser. Deswegen möchte ich Ihnen gerne vorstellen, Professor Isa Jahnke, sie ist Professorin für Information Science and Learning Technologies. Und seit diesem Sommer ist sie an der University of Missouri in den USA und dort Direktorin des Information Experience Lab. Vorher war sie aber in Schweden viele Jahre und hat iPad-Klassen in ganz Skandinavien beforscht. Und dazu werden wir gleich was hören. Herzlich willkommen, Frau Jahnke. Über die Situation in der Schweiz wird uns informieren Professor Beat Döbli. Er leitet das E-Learning-Institut für Medien und Schule an der Pädagogischen Hochschule Schwyz. Und er hat am Schweizer Lehrplan 21 mitgearbeitet. Und was das genau ist, Herr Döbli, werden Sie uns sicher auch gleich erklären. Das ist Ihr Applaus. Herzlich willkommen. Und einen kurzen Einblick in die Niederlande bekommen wir von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Dr. Kreino van Vught. Er ist niederländischer Bildungspolitiker, Pädagoge und Geschäftsführer eines Unternehmens, das Gemeinden, Schulen und Schulleitungen zu Bildungsthemen berät. Herzlich willkommen Ihnen auch in Berlin. So, und wir haben uns im Vorfeld natürlich überlegt, wie können wir das am besten für Sie im Publikum auch verständlich gestalten. Und ich darf bitten, einfach den Präsenter schon mal zu Herrn Döbli rüberzugeben. Denn wir haben uns darauf verständigt, dass wir zunächst die Schweiz und die Niederlande in einem direkten Ping-Pong-Vergleich an drei Stichworten vergleichen werden. Die Idee kam von Herrn Döbli und ich fand die so genial, dass wir gesagt haben, wir machen es dann auch, damit Ihnen auch deutlicher wird, zum Beispiel bei den drei Stichworten, die wir uns ausgesucht haben, Lehrerbildung, Ausstattung und auch Lehrplan, wo sind da eigentlich die Unterschiede, wo sind vielleicht identische Entwicklungen? Und Frau Jahnke wird uns dann als eine Wissenschaftlerin, die viele Länder kennengelernt hat und jetzt ja gerade die USA als neues Forschungsfeld hat, ein bisschen was zu ihrer Forschung erzählen. Und wir würden auch sehr gerne die Möglichkeit dann geben, dass Sie auch noch Fragen an die Wissenschaftler stellen können. Ich kann mir vorstellen, dass da sicherlich Bedarf ist. Das machen wir dann schön zum Schluss. Wir beginnen aber erstmal mit unserem kleinen, ich habe es Ping-Pong-Vergleich genannt. Herr Döbli, mögen Sie für die Schweiz beginnen?
Besten Dank. Um die Zeit wieder aufzuholen, die wir jetzt verloren haben, wir haben die gleichen Probleme. Wir sind einfach ein kleineres Land, aber wir haben die gleichen Probleme. Also beispielsweise, Sie beklagen sich darüber, dass das Bildungswesen föderalistisch sei in Deutschland. Sie haben 16 Bundesländer. Naja, seien Sie froh, wir haben 26 Kantone. Und bis vor kurzem hatten alle 26 Kantone unterschiedliche Lehrpläne. Und erst jetzt sind wir daran, in der französisch sprechenden Schweiz ist das schon geschehen, gibt es einen sprachregionalen Lehrplan und jetzt im Moment, dieses Jahr, wurde verabschiedet vom Kultusministerium in der Schweiz die Empfehlung für den Lehrplan 21, das heißt einen Lehrplan für die 21 mindestens teilweise deutschsprachigen Kantone. Und in diesem Lehrplan 21, der eben auch ein Lehrplan für das 21. Jahrhundert sein soll, ging es auch um die Frage, welche Rolle spielen digitale Medien? Am Anfang hieß es, naja, das spielt in jedem Fach eine Rolle, darum gibt es auch kein Fach dafür, sondern das machen wir fächerübergreifend. Sie kennen das aus Deutschland. Und dann kam aber von verschiedener Seite der Druck, dass da eben die Verbindlichkeit fehlt und es doch ein eigenes Gefäß braucht, um zu zeigen, das ist ein wichtiges Thema, an dem man nicht vorbeikommt.
Schwierig.
Und in der jetzigen verabschiedeten Version gibt es nun einen gemeinsamen Lehrplan, ein Lehrplanteil, der heißt Medien und Informatik, ist ein eigenes Zeitgefäß und enthält drei Bereiche. Das heißt, wir haben nicht ein einzelnes Fach beispielsweise für Informatik, sondern ein Zeitgefäß als Vorschlag für Die drei Bereiche, Sie sehen die drei Bereiche auf der Folie. Als erstes der Anwendungsbereich, da geht es einfach darum, die momentan verfügbaren Werkzeuge einigermaßen effizient nutzen zu können. Da stimme ich nur zum Teil mit der Vorrednerin überein, die sagt, die Schülerinnen und Schüler können das gleich von selbst. Gewisse Dinge können sie, andere muss man ihnen doch noch beibringen, wie das effizient funktioniert. Aber Anwendung ist nur ein Teil. Der zweite wichtige Teil ist der Medienteil, der kann auch Medienbildung, Medienerziehung, wie auch immer heißen. Da geht es darum, dass Schülerinnen und Schüler lernen sollen, wie man juristisch korrekt, ethisch vernünftig und bezüglich aller Sucht und negativer Möglichkeiten von digitalen Medien reflektiert und mündig mit diesen Medien umzugehen. Also auch das ein altes Anliegen, das man auch aus Deutschland schon lange kennt. Das haben wir jetzt versucht, als Medienbereich in diesen Lehrplanteil hineinzunehmen. Und als drittes dann noch den Informatikteil, weil wir überzeugt sind, man kann digitale Medien nicht verstehen und nicht mündig damit umgehen und auch die heutige Lebensrealität nicht mehr verstehen, wenn man keine Ahnung von der Informatik hat. Wir lehren in der Schule Physik, Chemie, Biologie, damit Schülerinnen und Schüler begreifen, wie die physische Umwelt funktioniert. Und genauso brauchen sie heute auch Anteile von Informatik, damit sie begreifen, wie die digitale Welt funktioniert. Und so haben wir quasi das in einem Bereich drin und versuchen das oder haben jetzt mindestens mal ein Papier, das besagt, das müsste eigentlich gemacht werden. Aber wie ich zur Einleitung gesagt habe, entscheiden tun die Kantone. Das heißt, jeder Kanton einzeln von diesen 21 Kantonen kann jetzt entscheiden, ob und wie er diese Lehrpläne übernimmt. Und da sind wir wieder beim gleichen Problem, wie sie es auch in Deutschland haben. Ja.
Okay, Damen und Herren, Deutsch ist nicht meine Muttersprache, wie Sie verstehen. Ich werde mein Bestes tun, aber ich entschuldige mich jetzt schon, wenn ich Ärger habe mit Dativ, Nominativ, mir und mich. Das ist für uns nicht so einfach. Und wenn der Herr Döbeli Schweizerdeutsch redet, dann habe ich auch ein kleines Problem. Aber das war wirklich gut zu verstehen.
Es lebe Europa.
Es lebe Europa, ja. Ich freue mich sehr, dass Sie auch lernen möchte von den Nachbarn. Das machen wir auch sehr häufig. Und dass Sie auch etwas wissen möchte über Digitalisierung in den Niederlanden. Und wir sind da eigentlich ziemlich praktisch statt ideologisch. Wir leben halt in einer digitalen Welt. Und das bedeutet einfach, dass wir auch unsere Kinder digitale Kompetenzen mitgeben müssen. Das ist eigentlich überhaupt keine Frage, ob, sondern wie digitalisieren wir Unterricht? Das ist die Hauptfrage. Und heute Morgen hat Herr Faupel gesagt, wir brauchen einen Metaplan. Ich denke, dass man das nicht braucht. Und dabei komme ich bei meinem ersten Punkt. Ich glaube, dass die Schulen, die Schulleitungen in Deutschland genauso wie in Holland Autonomie brauchen, dass sie selbst Entscheidungen treffen können. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Unterschied zwischen Holland und Deutschland, dass die Schulen ziemlich autonom sich entscheiden können für verschiedene Sachen. Auch in Sache Digitalisierung. Die juristische Verantwortlichkeit liegt zwar bei Vereinen, Stiftungen, aber eine Schulleitung ist verantwortlich für all seine Sachen. Er kann sein Personal auswählen, wie Sie gemacht haben. Er kann sich entscheiden, nehme ich 10 Lehrer oder nehme ich 30 PCs zum Beispiel. Diese Entscheidungsmöglichkeiten gibt es und das ist sehr wichtig. Die Schulen dürfen also ihren Unterricht selber gestalten und selber Entscheidungen treffen. Im Bildungssystem in Holland gibt es nur gewisse Endziele, eine gewisse Anzahl von Unterrichtsstunden und eine gewisse Anzahl von Fächern. Aber wie die Schulen die Endziele erreichen, darüber geht das Ministerium nicht, darüber gehen die Schulleitungen und das Lehrerkollegium. Also Digitalisierung ist auch nicht beschrieben in diesen nur 58 Endziele, die wir haben. Da steht nur drin, dass zum Beispiel bei Niederländisch, dass Kinder Informationen finden und bearbeiten können, auch in digitale Ressourcen. Und wie die Schule das dann organisiert, Sache der Schule. Sind wir dadurch digitale Analphabeten? Überhaupt nicht. Es gibt verschiedene europäische Studien und die zeigen, dass die Infrastruktur in Holland mit Internet sehr gut ist, dass wir sehr große Verbraucher sind vom Internet und dass wir eigentlich schon ziemlich weit sind im digitalen Bereich. Gleich einige Zahlen dazu. Und die Autonomie hat auch geführt zu einer Vielfalt von Digitalisierung in den Schulen. Einzig sogenannte Steve Jobs Schulen, und Sie sehen hier einige Bilder davon, vor zwei Jahren gegründet, und jetzt gibt es schon 25 Steve Jobs Schulen, wo die Kinder schon ab vierten Jahr mit Tablets arbeiten. 25 ist noch nicht so viel, wir haben 7000 Grundschulen, aber es ist eine rasche Entwicklung. Also es gibt eine Vielfalt von Digitalisierung. Die Digitalisierung hat bei uns auch dazu geführt, dass wir eine nationale Bildungsdiskussion führen gerade. Das heißt bei uns Unterweis 2032, Bildung 2032, weil die Kinder, die jetzt in der Grundschule gehen, in 2032 fertig sind. Und die Hauptfrage ist natürlich, was müssen die Kinder dann alles können und nicht können? Über mehrere Dinge sind wir uns jetzt einig. Und eine Sache ist, dass die Schüler digitale Kompetenzen brauchen und vielleicht auch eine Programmiersprache. Also, und vielleicht andere Fächer nicht mehr. Hä? Müssen wir noch immer Deutsch lernen in Holland oder Französisch? Hä? Sie sagen jetzt bestimmt, das müssen die bestimmt.
Wir sind froh, dass Sie es gemacht haben, sonst können wir heute nicht verstehen.
Ja, das Wichtige ist, weil wir es jetzt sagen, dass auch in Lernpläne und die Endziele die digitale Kompetenz einen wichtigen Platz haben müssen, ist, dass wir jetzt sehen, dass es noch immer digitale Ungleichheit gibt in den Niederlanden. Die Schulen haben das noch nicht ändern können. Wir haben heute Morgen 4 Schüler gesehen, also die schaffen das schon. Die schaffen das auch ohne Unterricht. Aber es gibt auch in Holland viele Schüler, die nicht die Möglichkeiten haben, die sie von zu Hause mitkriegen. Und die Schule hat es bis jetzt das noch nicht geschafft, diese Ungleichheit wegzuarbeiten. Und wir sagen einfach in Holland, wir leben halt in ein digitales Alter, das ist unaufwendbar. Also wir müssen alle Kinder diese digitale Kompetenz beibringen. Und deswegen wird demnächst das ein großes Thema auch sein in unseren Endzielen.
Also sehr pragmatisch der Ansatz da. Wir wollen uns jetzt noch 2 weitere Stichworte anschauen. Und es geht weiter mit der Schweiz. Und wir haben die Ausstattung. Ich schaue allerdings ein bisschen auch mit auf die Uhr, das machen Sie auch.
Dann passt das ja wunderbar, dass ich nichts zur Ausstattungsstatistik in der Schweiz sagen werde. Ich habe mir überlegt, ob ich jetzt die aktuellsten Zahlen mitbringen soll. Und dann habe ich aber gedacht, heute Morgen wird sicher gesagt, Ausstattung ist nicht das Wichtigste. Von daher, man könnte sagen, ja, die Schweiz ist ausstattungsmäßig vergleichsweise etwa 2 Jahre voraus bezüglich Deutschland, aber es ändert sich sowieso dauernd. Und wenn man in Umfragen Lehrpersonen fragt, warum setzen sie digitale Medien nicht häufiger ein, ist immer noch auch in der Schweiz einer der häufigsten Gründe, ich habe zu wenig Geräte für Schülerinnen und Schüler. Und von daher ist für mich sowieso klar, ab einer gewissen Klassenstufe brauchen irgendwann alle Schülerinnen und Schüler persönliche Geräte. Das ist nicht gleichzusetzen mit, sie setzen dauernd persönliche Geräte ein. Aber das Schulbuch und die Wandtafel, die ist auch immer vorhanden und sie werden nicht dauernd eingesetzt. Und bei Schulbüchern ist auch klar, man braucht ein persönliches Exemplar, damit es wirklich eingesetzt wird. Und von daher habe ich das Gefühl, diese ganze Diskussion, wie viele Kinder pro Computer, wir können anfangen zu diskutieren, wenn wir mindestens einen Computer pro Kind haben. Und die Diskussion, die wir wirklich führen sollten, ist die Frage, wie erreichen wir One-to-One? Müssen das Ausstattungen sein, die vom Schulträger herkommen oder sind das Ausstattungen, die von zu Hause kommen? Wir hatten das Stichwort heute Morgen auch schon. Bring your own device findet an Gymnasien in Deutschland, in der Schweiz schon an verschiedenen Orten statt, aber noch viel zu wenig. Wir selbst machen an der Pädagogischen Hochschule in Schweiz seit 2009 Projekte mit Bring Your Own Device in der Primarschule, das heißt ab der 5., 6. Klasse, wissen wissen wir unterdessen aus Erfahrung, Schülerinnen und Schüler bringen Geräte mit, können selbst verantwortlich sein und die Heterogenität der Geräte ist überhaupt kein Problem. Schülerinnen und Schüler können sich gegenseitig helfen. Und von daher vielleicht einige Links, die Sie interessieren könnte. Einerseits die Webseite One-to-One-Learning mit einer Liste von Schweizer Projekten und internationalen Projekten, wo 1-zu-1-Ausstattungen in der Schule umgesetzt werden. Unsere eigenen Erfahrungen mit der Projektschule Goldau. Und wenn Sie als Lehrperson mal schauen möchten, was eigentlich Ihre Kinder mitbringen würden, wenn das erlaubt wäre, dann können Sie bringyourowndeviceumfrage.de ausprobieren. Sie bekommen einen Klassencode, können den den Schülerinnen und Schülern geben und die können in einer kindergerechten Umfrage angeben, welche Geräte hat es zu Hause und Sie erhalten eine schöne Statistik, was würde die Klasse mitbringen und was wäre damit didaktisch möglich.
Ja, der Computer hat sich in Holland entwickelt von einem Fremdkörper in der Schule zu ein normales Gerät, das man eigentlich überall sieht. Einige Daten, alle Schulen, Grundschulen, 7000 und Schulen im Sekundarbereich haben heute Internetzugang. Das ist überhaupt kein Thema mehr. Und die Ambition ist eigentlich, dass in 2017 alle Schulen eine schnelle Internetverbindung haben. Fiberglasverbindung. Und fast alle Schulen haben in Holland WLAN, Wifi, wie wir das nennen. Und die Schultafeln sind schon längst ersetzt durch interaktive Whiteboards, aber die gehen jetzt auch schon wieder weg. Es gibt auch immer mehr PCs in der Schule. Die Ratio ist jetzt ein PC auf 4 Schüler. Wobei die PCs heutzutage ersetzt werden durch Tablets und Laptops. Und das geht ziemlich schnell. Ich glaube, vor 2 Jahren war es noch 1:6, jetzt ist es schon 1:4. Und in Grundschulen und im Sekundarbereich werden PCs circa 10 Stunden pro Woche eingesetzt. Und die Benutzung von digitalen Lehrmitteln ist auch enorm gewachsen, von 25% zu 35%. Und da geht es meistens um digitale Lehrmittel von Schulbüchern, Google, YouTube und solche Sachen. Es klingt alles gut, aber es gibt auch große Behinderungen bei uns. Das ist die Fachkenntnis bei Lehrern. Manche sagen, Digitalisierung findet erst statt, wenn die Schüler, die heute Morgen hier saßen, Lehrer werden. Aber das ist ein Problem. Unzureichendes Budget für Schulen. Es kostet alles viel Geld. Und zu wenig adaptive Lehrmittel. Und das ist auch eine große Aufgabe für die Verleger. Die Lehrmittel, die digitale Lehrmittel, Software, Content muss mehr adaptiver werden. Was wir in Holland sagen, wir haben viel gelernt durch Trial and Error, Enttäuschungen, Fehler. Und was wir heute sagen, und das wird hier gezeigt, wir nennen das 4-in-Bilanz-Modell, dass es immer geht um eine Kombination von ein starkes Konzept, wie möchte man Unterricht geben, wie sieht die Interaktion zwischen Lehrer und Schüler aus, was bedeutet das für die Kompetenzen der Lehrer und was bedeutet das demnächst für die Infrastruktur, die Software, die man braucht? Und wir haben früher einfach eingekauft und haben dann gesehen, dass das nicht richtig arbeitet. Also diese 4 Kombinationen finden wir sehr wichtig, dass die in Zusammenhang entwickelt werden. Ein wichtiges Thema bei uns ist auch die Didaktik im Unterricht. Es muss Raum kreiert werden für differenziertes Lernen, für kooperatives Lernen. Und wir sind der Meinung, dass Digitalisierung Unterricht besser, effizienter macht und auch mehr Spaß gibt. Und es gibt Ergebnisse, Studien in Holland, die das auch zeigen, dass das auch wirklich so ist. Was auch wichtig ist, dass es eine Plattform gibt, wo man Erfahrungen tauschen kann, lernen kann. Und das ist in Holland organisiert durch www.kennisnet.nl. Ist zwar alles in Holländisch, aber mit Google Translate und neue Technologien kann man davon sehr viel lernen. Und die Enttäuschungen von Lehrern kann man da auch miteinander besprechen. Und das ist sehr wertvoll für Lehrer und für diese Entwicklung.
Genau, über solche Konferenzen wie diese hinaus muss man ja im Kontakt bleiben. Sie haben uns schon ein wunderbares Stichwort gegeben, nämlich zur Lehrerausbildung, also die Unterrichtsgestaltung, Ausstattung, wie kommt das alles zusammen? Was denkt sich die Schweiz gerade aus?
Ich habe ja bei der ersten Folie klang es ja irgendwie gut, wir haben jetzt einen Lehrplan, das Problem ist gelöst. Nein, Papier ist geduldig. Ich glaube, es geht nicht nur um die Lehrerausbildung, weil wenn wir auf die Lehrerausbildung nur setzen, dann müssen wir 40 Jahre warten, bis alle Lehrpersonen das können, sondern es geht um Lehreraus- und Weiterbildung. Und da haben wir jetzt wieder das Problem, dass wir 21 Kantone haben und wir im Moment versuchen, 21 Kultusministerien in der Schweiz zu überzeugen, dass das jetzt wichtig ist. Sie sehen auf der linken Seite verschiedene Möglichkeiten, wie man das Problem anschauen kann, ob was jetzt wichtig ist, ob man eher in den Wald muss statt vor den Computer. Das heißt, die gleichen Diskussionen, die wir auf nationaler Ebene geführt haben, führen wir jetzt 21 Mal wieder auf der kantonalen Ebene. Auf der rechten Seite sehen Sie die Grafik, wie wir das Gefühl haben, müsste man jetzt überall Lehrerinnen und Lehrer aus- und weiterbilden, nämlich in den drei Bereichen, und zwar jeweils im oberen Teil des Kreises das Fachwissenschaftliche, das heißt selbst Lehrerinnen und Lehrer und auch die Dozierenden an den pädagogischen Hochschulen müssen zuerst fit gemacht werden, wie digitale Medien angewendet werden. Und erst wenn die das können, können sie dann die Didaktik lernen, wie kann ich jetzt Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und so weiter weitervermitteln. Und genau das gleiche Problem haben wir bei Medienbildung. Da müssen wir zuerst schauen, dass Lehrpersonen wissen, was Facebook, wobei vielleicht ist Facebook nicht mehr wichtig, es ist jetzt Instagram und so weiter. Das heißt, zuerst kommt das Fachliche und erst dann die Fachdidaktik. Und das größte Problem haben wir selbstverständlich im Bereich der Informatik, weil wir da lauter Leute haben, die selbst in ihrer eigenen Schulzeit und in ihrer eigenen Ausbildung zur Lehrperson nie etwas über Informatik gehört haben. Also haben wir da ein riesen Nachholbedarf, aber auch in der Schweiz haben wir Sparprogramme und die Einführung des Lehrplans 21 soll kostenneutral erfolgen. Und da sehen Sie das Problem.
21 Kantone, wir haben 16 Bundesländer. Ja, das gleiche Problem. Die Niederlande mit den Lehrern.
Ja, die Situation ist nicht so wie hier gezeigt. So hat es angefangen in Holland in den 90er Jahren. Da hat das Finanzamt wollte neue Computer und die haben die alte Computer geschenkt an die Schulen. Also und der Lehrer war sehr froh, guck mal, hier haben wir Computers und die Schüler waren schon weiter als die Lehrer. Also wie stehen die Lehrer heutzutage in Digitalisierung? Wir machen jedes Jahr einen Monitor, ICT-Monitor, und da gibt es die nächsten Ergebnisse. 50% der Lehrer sind der Meinung, dass die Benutzung von digitalen Lehrmitteln ihre Arbeit erleichtert und das Lernen für Schüler attraktiver macht. Also das finde ich schon eine gute Leistung eigentlich. 50% findet vielleicht etwas anders, aber 50% sieht Vorteile. 90% der Lehrer sagt, besser geworden zu sein in didaktische ICT-Kompetenzen und 75% hat auch gute didaktische ICT-Kompetenzen. Also es geht vorwärts. Es geht wirklich gut. Aber es bleibt natürlich wichtig, diese weitere Professionalisierung der Lehrer. Und darum geht es bei uns um diese Kompetenzen. Lehrer werden in Holland ausgebildet an Fachhochschulen. Es gibt dort kein ICT-Fach, sondern ICT ist einfach durch alle Fächer verweben. Ich weiß nicht.
Verwoben, überall ja. Drin sozusagen.
Und da geht es eigentlich um verschiedene Kompetenzen. Das erste ist natürlich, sind sehr wichtig, die instrumentellen Kompetenzen. Man muss wissen, wie es arbeitet. Unser Ministerpräsident, als er zum ersten Mal am Computer saß, hat er die Maus aufgehoben und hat versucht, so der Computer zu steuern. Ja, so weit ist es auch nicht mehr. Aber man muss natürlich wissen, wie das funktioniert. Das ist natürlich, diese technischen Kenntnisse muss man haben. Demnächst muss man auch wissen, wie man Informationen finden kann und wie man kommunizieren kann miteinander. Also das sind auch wichtige Kompetenzen und dann demnächst noch die didaktischen Kompetenzen, die geübt wird. Und das fängt meistens an, erst nachzudenken, was für ICT-Konzept brauchen wir denn eigentlich? Wie möchten wir Unterricht geben und was bedeutet das für ICT? Und daran wird ziemlich viel Zeit und Andacht verwendet. Aber das sind so die Sachen, die wir in Lehrerausbildung üben.
Wunderbar. Wir bedanken uns erstmal für den Ping-Pong, Niederlande, Schweiz.
Ja, Sie.
Genau, Frau Janke. Das, was Herr van Vught gerade zuletzt gesagt hat, ist wahrscheinlich auch das, was Ihnen immer wieder begegnet. Also wie sieht der kluge Mix denn aus? Wie soll Unterricht gestaltet werden? Sie waren in Schweden, haben iPad-Klassen, insgesamt 70 in Skandinavien, also auch in Dänemark und in, ja genau, eine Folie haben Sie uns auch gleich mitgebracht. Aber vielleicht erstmal vorweg, gibt es darauf eigentlich eine Antwort aus der Wissenschaft, wie ein kluger Mix aussieht?
Ich würde gerne ganz kurz was zu den Rahmendaten sagen, wo ich war, dass man ein bisschen was sehen kann. Ich war 5 Jahre jetzt in Schweden und Dänemark und in Dänemark haben sie seit Januar 2012 in 7 Schulen, das ist eine Gemeinde, die heißt Odder, die Lise Gammelbüster, Projektleiterin, wenn Sie die besuchen möchten, ist sie bestimmt ganz herzlich, sind Sie herzlich willkommen. Also die haben für alle 2000 Schülerinnen und alle 200 Lehrerinnen iPads eingeführt. Das heißt, seit 2012 bin ich da regelmäßig, habe quasi mit der Schule mitgelebt. Wir haben jetzt in Schweden ein Projekt, das ist die gleiche Idee in den schwedischen Schulen, also die, in der Regel haben die iPads eingesetzt und sind jetzt in Finnland gewesen. Das Projekt geht noch bis nächstes Jahr und wir waren auch in Norwegen an Schulen und ich habe auch in den USA ein paar Schulen untersucht. Aber alle meine Erkenntnisse sind natürlich auf diese Schulen begrenzt. Ich kann das nicht verallgemeinern für Dänemark oder Schweden, aber also was ist der gute Mix? Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage verstehe, weil was heißt Mix hier, was heißt Digitales? Es wurde schon ein bisschen angedeutet heute Morgen für mich, es wurde auch unter Twitter geschrieben, für mich gibt es nicht mehr eine Online-Welt und eine Offline-Welt. Das war früher, wir haben uns mit dem Modem eingeloggt und dann war das für uns so historisch gewachsen, dass wir es tatsächlich unterschieden haben. Wir sind jetzt online und jetzt sind wir offline. Aber ich nenne das eine Verschmelzung. Ich bin jetzt online. Ich sehe Ihre Twitter-Wall, ich kann darauf antworten. Ich bin auch offline. Und das ist so eine Verschmelzung, was ich Cross-Action-Space nenne. Und die Schülerinnen heutzutage, die leben in dieser Cross-Action-Space. Und unter diesen neuen Bedingungen habe ich geguckt, wie gestalten dänische, schwedische, finnische und norwegische Lehrer digitale didaktische Designs und welche Arten von Lernen entsteht. Und jetzt ist das so, dass viele mich gefragt haben, das ersetzt dann das Textbuch oder ersetzt den Bleistift? Natürlich nicht. Also im Sinne von, das ist einfach eine Vielfalt, das ist vielleicht das, worauf Sie hinaus wollten mit dem Mix. Es ist eine Vielfalt. Es gibt eben schöne Beispiele, wie wir heute erlebt haben, von Frau Thiele und von Frau Radzminski-Kolzau, wenn ich den Namen richtig in Erinnerung habe, die genau auf diese Hinweise, also wir nennen das offene Lernexpedition, die genau da ansetzen, also Lebenswirklichkeit, Lebenswelt der Schüler anders aufzugreifen und in die Schule reinzuholen und dadurch eine andere Motivation und auch eine andere Art von Lernen zu ermöglichen. Das muss aber dann dahin gehen, wenn man das richtig durchdringt, dieses Denken, dass man eben eine klassische Leistungsbeurteilung nicht mehr weiterführen kann. Das wurde auch heute schon kurz angedeutet. Ich hoffe, dass das in 10 Jahren tatsächlich auch anders ist, dass wir weggehen von so einer klassischen Leistungsbewertung, wobei ich weiß, dass ich bin ja seit 5 Jahren nicht mehr in Deutschland, ich weiß jetzt gar nicht, wie es hier ist, sondern dass man tatsächlich eine andere Form braucht, wie kann ich denn jetzt das Lernen in Cross-Action Spaces bewerten, evaluieren, begleiten, prozessbasiert begleiten. Und da müsste man Konzepte zu entwickeln, weil wenn ich Videos erstelle oder ich habe schöne multimodale Produkte, Lernexpeditionen von Schülern, die mir zeigen, zum Beispiel im Englischunterricht, dass da irgendwelche tollen Videos entwickelt werden, zusammen mit Schülern in England, über die Schulen hinweg, ganz verschiedene interaktive Sessions entwickelt werden oder auch im Mathematikunterricht verschiedene Strategien angewendet werden, Screencasting-Tools verwendet werden, ist die Frage, ich habe jetzt alle diese schönen multimodalen Produkte, wie kann ich denn Lernen jetzt bewerten. Als Lehrer, und das ist der Riesenvorteil als Lehrerin, sehe ich die Vielfalt. Ich sehe plötzlich, die lernen ja wirklich was und nicht nur das kleine Stück, was ich bisher gesehen habe, sondern die lernen viel mehr. Das haben die Lehrerinnen uns alle gesagt. Ich sehe plötzlich eine wahnsinnige Fülle, was alle meine Schülerinnen lernen. Das ist fantastisch, aber wie kann ich das jetzt später bewerten? Das ist nochmal eine andere Frage, die wir heute nicht beantworten können.
Das ist wahrscheinlich auch eine Frage in den Niederlanden oder vielleicht mal ganz kurz, Sie nicken, die Bewertung. dieses neuen, in Anführungszeichen, Unterrichts schwierig?
Ja, wir haben natürlich eine Schulinspektion, zum Beispiel diese Steve Jobs Schulen. Das sieht natürlich auch ein bisschen sexy aus. Wir haben Gebiete in Holland, wo es immer weniger Schüler gibt und damit kriegen die natürlich auch mehr Schüler. Und wir haben auch eine unabhängige Schulinspektion und die bewertet diese Initiative natürlich, beachtet diese Initiative natürlich sehr, weil es muss natürlich immer in Bilanz bleiben. Wir wissen zum Beispiel, dass Kinder auch sehr viel lernen von sensormotorischen Lehrerfahrungen. Und wir wissen nicht, ob die Kinder, wenn die 4 Jahre alt sind und nur mit iPad spielen, das sind doch andere Lehrerfahrungen als wirklich mit zum Beispiel Blöcke spielen. Also beides muss sein. Und es ist auch nicht so schwarz oder weiß, es ist immer eine Kombination von beides. Wovon wir überzeugt sind in den Niederlanden, ist, dass das Unterrichtskonzept, das wir jetzt haben, dass es 30 Kinder gibt, ein Lehrer, und wir denken, dass die Schüler lernen, wenn der Lehrer seinen Mund aufmacht. Und wir tun, ob alle Schüler gleich sind. Das funktioniert nicht mehr. Und wir glauben, dass Digitalisierung uns wirklich hilft bei dieser Differenzierung, dieser Maßarbeit. Und das ist sehr wichtig. Und dazu brauchen wir wahrscheinlich auch viele wissenschaftliche Erkenntnisse, damit es nicht mehr so Trial and Error wird, damit wir die richtigen Entscheidungen treffen.
Genau. Frau Young,
da würde ich gerne gerade einhaken, weil das ist heute Morgen auch immer wieder gekommen. Also natürlich ist es so, dass wir eine Vielfalt haben und natürlich ist es so, oder was heißt natürlich, aber da würde ich auch für argumentieren zu sagen, erst kommt die Didaktik und dann die Technologie. Aber wenn ich mir Dänemark angucke, in dem ersten Jahr war das nicht so, das ist im zweiten Jahr so. Im ersten Jahr muss man Lehrerinnen Austauschzeiträume geben, diese iPads überall zu nutzen, wo sie wollen. Weil das Problem ist, man kann keine Didaktik entwickeln, wenn man nicht weiß, was die Technik kann. Das ist ein wicked problem, ein verhextes Problem. Was kommt zuerst, Huhn oder Ei, heißt es, glaube ich, auf Deutsch.
Genau, Huhn oder
heißt,
Ei.
Man muss es erstmal ausprobieren können. Man kann das auch sehr selten. Wir haben natürlich hier ganz tolle Beispiele gehört. Ich habe selber 70 Beispiele, aber ich kann Ihnen das ja nicht lehren. Lehrerinnen müssen das lernen. Das heißt, man braucht am Anfang tatsächlich diese Art von Spielzeit, Austauschkultur, Sharing wurde heute Morgen genannt, weil man erstmal testen muss, was kann ich damit. Und dann haben die Lehrerinnen in Dänemark, wir waren ja über 3 Jahre, im zweiten Jahr gesagt, und jetzt weiß ich ganz konkret, jetzt weiß ich, wo ich das iPad nutzen will und jetzt weiß ich, dafür nutze ich das und dafür eben nicht. Und dann habe ich einen anderen Klassenraum. Also da ist dann die Vielfalt, das meine ich mit Vielfalt. Aber am Anfang als Schule, also wenn man das als Prozess sieht, dann braucht man eher so eine Art Kreativitätskultur, mit anderen Leuten zusammen sich austauschen, Lead-User mit Studierenden, Schüler, Schülerinnen zusammen, die Ideen haben und Lehrerinnen zusammenzubringen, also die Lead-User-Idee, die in Dänemark auch umgesetzt worden ist. Und dadurch einfach zu neuen Ideen zu kommen und das zu explorieren, auszuprobieren und zu gucken, okay, das geht nicht, das werden wir verwerfen, aber das geht.
Sie waren ja den ganzen Tag über hier und haben heute Morgen auch mitbekommen oder heute Vormittag, wie die Diskussion war, als es um die Frage ging, wie sieht es eigentlich mit der Aufmerksamkeit der Studierenden aus? Wie ist das Stichwort Aufmerksamkeit, Konzentrationsfähigkeit in Ihren Forschungen, Frau Janke? Wie hat sich das niedergeschlagen? Gibt es dazu irgendwelche Erkenntnisse?
Dass man das wurde heute Morgen auch eigentlich schon schön beantwortet. Also die Schülerinnen, also es hört sich immer so an, wenn man jetzt neue Technologie hat, dass dann alles perfekt ist und alles motiviert und keiner ist abgelenkt. Und tatsächlich ist es so, wenn man eine bestimmte Didaktik hat, nämlich ich habe das ein bisschen mit diesen 5 Elementen, kann ich das vielleicht darstellen, dann sind die Schüler motiviert, arrangiert und nicht abgelenkt. Aber ohne iPad sind Schüler auch abgelenkt. Ich habe früher Zettelchen geschrieben, willst du heute mit mir ausgehen? Das macht jeder. Also ich meine, es gab immer, wenn der Unterricht langweilig ist oder wenn die Lebenswirklichkeit nicht abgeholt worden ist oder wenn das Textbuch, also es gibt immer Schüler, die nicht anschlussfähig sind. Aber es liegt nicht an den Schülern, das liegt darin, ob ich versuchen kann, die 20 verschiedene Menschen, die vor mir sitzen, auch in meiner Hochschultätigkeit, ob ich die abholen kann und da abhole, was sie benötigen, um zu lernen, um einen Fortschritt zu haben. Und wir haben tatsächlich auch iPad-Klassenräume gesehen, wo das iPad quasi als Ersatz für ein Pen und Paper genutzt worden ist. Also ich schreibe jetzt einfach meine Lösung quasi auf das iPad anstatt auf dem Papier. Da wurden die Schüler genauso langweilig und haben sich ablenken lassen. Aber da war klar, traditionsverhaftete Didaktik passiert, klafft oder ist mit den Möglichkeiten des iPads in Konflikt geraten. Und dadurch gab es dann Irritationen bei Schülerinnen, weil die wussten, sie haben das iPad vor sich, sie haben die ganze Welt vor ihnen auf dem Tisch. Jeder, der hier eine Frage hat, geht ins Internet oder fragt seinen Nachbarn oder geht ins Internet und fragt, wo ist die richtige Antwort. Jeder macht das von uns. Und warum machen das? Und die Schülerinnen sehen das, aber sie sollen es nicht dafür nutzen, sondern nur die Antwort aufschreiben, eine richtige Antwort noch, die ich im Internet suchen kann. Dieser Konflikt. Und dann entstehen solche Irritationen, wo Schülerinnen sagen, da kann ich ja schnell die Antwort recherchieren und wenn ich das nicht kann, ist auch egal. Muss ich ja nicht wissen, die Antwort, außer um vielleicht eine gute Note zu bekommen. Aber das heißt, da natürlich gibt es da eine hohe Ablenkung dann. Also die Frage ist tatsächlich, wie werden diese Lernaktivitäten gestaltet, wenn ich solche internetfähigen Geräte im Klassenraum habe?
Ja, bin jetzt auch gerade ein bisschen irritiert, weil vorhin war auf der Uhr noch 10 Minuten, jetzt haben wir noch 15 Sekunden. Etwas seltsam. Okay, wir müssen uns sputen und wir haben ja auch versprochen, dass wir noch Fragen zulassen. Deswegen, Herr Döbli, noch vielleicht eine Äußerung für die Schweiz und dann öffnen wir.
Vielleicht nur eine Bemerkung. Es geht bei diesen Fragen ja nicht darum, dass wir als Lehrperson die richtige Antwort wissen, sondern auf allen Stufen müssen wir das diskutieren. Ich habe genau die Diskussion mit meinen Studierenden, die auf Facebook sind, während ich etwas erzähle. Und ich kann das dann zum didaktischen Doppeldecker machen, weil mein Publikum steht ja selbst später vor Schülerinnen und Schülern. Also kann man diskutieren, wie das in der heutigen Zeit aussehen soll. Und die Lösung wurde auch heute schon genannt. Man braucht keine technischen Lösungen, sondern Bildschirm runterklappen oder Handy umdrehen, wenn es dann wirklich so sein soll. In den Projektklassen, die wir betreuen, da macht jede Lehrperson mit der Klasse die Regeln selbst aus. Nicht die Lehrperson gibt die Regeln vor, sondern es geht ja darum, im Bereich Medienbildung mit Schülerinnen und Schülern ein Bewusstsein zu schaffen, was erlaubt sein soll und was nicht. Also wird viel Zeit verwendet, dass jede Klasse, die in ein 1:1-Programm eintritt, auch mit der Lehrperson zusammen Regeln erstellt. Und wir wissen aus Erfahrung, Schülerinnen und Schüler sind mit sich selbst viel strenger, als wenn es die Erwachsenen machen würden. Und sie halten sich viel besser daran. Und darum gilt beispielsweise auch in der Projektschule Goldau, im Klassenzimmer drin sind die Geräte erlaubt, auf dem Pausenplatz nicht. Und das waren die Kinder, die das gesagt haben.
Also Mut zur Gelassenheit und Regeln zu etwas, ich sag mal, Regeln, die man Regeln miteinander aufstellen. Findet, ja. Partizipativ. Ne? So, gibt es Fragen an die drei Wissenschaftler? Ich habe noch ganz viele, dann stelle ich noch welche. Ich würde nämlich gerne von Ihnen noch wissen, wir haben ja heute relativ viel auch über die Heterogenität der Schülerschaft gesprochen und auch über die Möglichkeit, dass zum Beispiel über die iPads, Frau Janke, unterschiedliche Lerntempi möglich sind, man individueller fördern kann. Also wirklich dieses Problem, das alle Länder offenbar haben, nämlich alle Schüler mitzunehmen, dass man das dadurch lösen kann. Ich will jetzt nicht die digitale Technik überfordern mit diesem schwierigsten Problem, glaube ich, das fast alle Schulen haben, aber ist es aus Ihrer Sicht eine Chance und beweist das Ihre Forschung, dass es mehr Gerechtigkeit gibt?
Die Möglichkeit die iPad-Didaktik-Umstellung ist dahingehend, dass ich die Schülerinnen mehr da abholen kann, wo sie gerade stehen. Und haben wir uns heute in der Mittagspause unterhalten, also eine Mathe-App, der eine ist schon der Experte, also alle, wir sind in der 5. Klasse, der eine weiß schon mehr als die andere oder die andere weiß mehr als der andere und der Experte oder die Expertin kann schon damit anfangen und die Schwächeren oder noch nicht die Experten fangen auf einer anderen Ebene an. Das kann Technik möglicherweise, also bestimmt sogar erreichen, wieder mit der richtigen Didaktik dabei. Also, dass man, was man jetzt zum Beispiel sieht, auch in den USA, Projekte, die dahin sogar gehen, dass man Mathematik und Englisch zusammenbringt. Also ich lerne für Menschen, die noch nicht Englisch Native Speaker sind, Mathematik hat sehr viel damit zu tun, ob ich verstehe, was zum Beispiel Gleichheit bedeutet, also gleich sind im gleich, das Gleichheitszeichen bedeutet. Oder was bedeutet das etwas zu durchteilen. Und dann heißt es, es gibt mittlerweile Apps, die schon Englisch und Mathematik zusammenbringen. Und in die Richtung wird sich das entwickeln. Also auch im Englischunterricht wird sich das dahingehend entwickeln, dass ich möglicherweise Geografie mit einbringe. Haben wir auch ein paar Beispiele heute schon gehört, die versuchen, bestimmte Dinge so zusammenzubringen. Und das bedeutet, an die Lebenswirklichkeit der Schülerin anzuknüpfen und deren Lernfortschritte daran zu fördern.
Herr von Fürth und dann Herr Döblin.
Ja, ganz kurz. Ich denke, dass da liegt eine riesige Chance. Aber das bedeutet, dass die Software vielleicht noch adaptiver werden muss.
Ja.
Ich war auf der Didakta in Stuttgart und habe gesehen, dass es halt viel Software schon gibt, aber noch nicht die richtige Software, die wir jetzt brauchen für diese Individualisierung. Und, aber da liegen große Möglichkeiten.
Ja. Herr Döbli. Und gleich da anzuschließen, da bin ich skeptisch, weil von adaptiver Software träumt man schon seit 30 Jahren. Und ich bin noch nicht so sicher, ob die Informatiker, und ich bin selbst einer, das wirklich hinkriegen.
Ja.
Zur grundsätzlichen Frage, ob die Heterogenität, ob da digitale Geräte etwas helfen, ich bin einverstanden, ja, sie helfen auf der einen Seite, die Heterogenität aufzufangen und individuelleren Unterricht anzubieten, aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, es führt dazu, dass die Schere schlussendlich sich trotzdem weiter öffnet, weil Schülerinnen und Schüler, die schon viel können, die können auch mit diesen Geräten noch mehr machen und noch individueller das einsetzen. Das ist aber aus meiner Sicht kein Grund, digitale Geräte nicht einzusetzen. Aber es ist kein Allheilmittel, um aus einer Chancengerechtigkeit dann eine Gleichheit zu machen. Sondern vermutlich werden gute Schülerinnen und Schüler eben doch mehr profitieren von digitalen Geräten.
Wenn es intelligent angegangen wird, kann man auf jeden Fall was erreichen.
Ja. Ich würde gerne ein Beispiel aus Dänemark bringen, wo die iPads, wie gesagt, so seit 4 Jahren existieren. Und da gab es in einer Klasse lernschwächere Schülerinnen, die haben jetzt in der iPad, im Unterricht die Möglichkeit gehabt, sich anders auszudrücken, weil sie hatten Schwierigkeiten zu lesen und zu schreiben. Und plötzlich dachte die ganze Klasse, oh mein Gott, die beiden, die lernen ja, das sind ja, die lernen ja richtig viel und die wissen richtig viel. Es ging um Geschichte, also Dänemark in Geschichte. Und die sind ja so wie wir, die lernen ja richtig viel. Also es gab eine andere Aufmerksamkeit auf diese eher Lernschwachen. Und insofern adaptiv, nicht automatisch adaptive Geräte, sondern auch wieder hier in Verbindung mit der Pädagogik oder Didaktik zu sehen, wer kann sich wie ausdrücken. Wir haben in der Schule, also wir drei zumindest noch gelernt, uns mit Text auszudrücken. Aber damit kann man sich nur, keine Ahnung, 10, 20, 50% mit ausdrücken, mit Schriftbild, mit Musik, mit Kunst kann man sich anders ausdrücken. Und das ist eine Möglichkeit, Schülerinnen anders abzuholen. Und wir haben es ja auch heute gehört, einige Lehrer sehen das schon. Ich wusste gar nicht, dass meine Schüler so viel lernen. Also diese Ausdrucksstärke oder Möglichkeit der Ausdrucksstärke. Und da kann man mehr auf Individualisierung eingehen.
Das nehmen wir mit als Schlusswort, leider aus dieser Runde. Ich würde auch super gerne noch viel mehr diskutieren, aber leider, leider haben wir diese Zeit hier nicht. Aber gleich gibt es Workshops und es gibt noch eine Mini-Kaffeepause. Eigentlich war ein großer, langer Kaffee geplant, aber jetzt wird es wohl eher ein Espresso. Meine Damen und Herren, Isa Janke, Bea Döbli und Krene von Fürcht, herzlichen Dank für den Besuch hier in Berlin.